Tag 1, 6 Uhr morgens. Dies ist das persönliche Expeditionsjournal von Lukas Steiner. Ich schreibe diese Zeilen in klarem Bewusstsein und bei vollständiger geistiger Gesundheit. Alle psychologischen Untersuchungen habe ich erfolgreich bestanden. Ich bin leitender Forscher bei der Avaris Corporation, oder war es zumindest noch vor wenigen Stunden. Unser Ziel ist ehrgeizig, riskant und möglicherweise ein Meilenstein der Menschheitsgeschichte. Wir führen eine Expedition in eine neu entdeckte, alternative Realität durch. Intern nennen wir diesen Ort bisher die Backrooms, ein Begriff, der ursprünglich aus Internetlegenden stammt. Die Realität, die wir betreten wollen, erinnert jedoch nur entfernt an die Mythen von endlosen, gelb beleuchteten Fluren. Was wir gefunden haben, scheint vielmehr eine Art digitales Schattenabbild unserer eigenen Welt zu sein. Gealtert, verzerrt, fragmentiert. Der Zugang zu dieser Realität erfolgt nicht physisch, sondern über ein spezielles Digitalisierungsverfahren. Dabei werden unsere Körper vollständig in Datensätze umgewandelt und durch ein quantenresonantes Tor übertragen. Der Eintrittspunkt befindet sich in unserem Forschungskomplex in Manhattan. Und dort werden wir auch das Backrooms-Pendant betreten. In etwa 2 Stunden, also um 8 Uhr, soll das Verfahren beginnen. Unser Team besteht aus 5 Personen. Neben mir sind Tobias Lin, der Systemtechniker, Elena Vargas, unsere Expertin für Datenarchitektur, David Cole, ein talentierter Nachwuchsphysiker, und Jonas Berg, ein ruhiger, aber erfahrener Laborassistent, Teil der technischen Unterstützung. Die Nachnamen habe ich für dieses Journal behalten, da sie ohnehin in offiziellen Berichten auftauchen werden, sofern wir je zurückkehren. Das vorliegende Phänomen ist alt, vielleicht älter als unsere Vorstellung von Zeit. Es wirkt nicht wie ein Paralleluniversum im klassischen Sinne, sondern eher wie eine frühere Version unserer Welt. Wie eine Generalprobe, eine Entwurfsdatei. Alles wirkt digitalisiert. Nicht im Sinne von Science Fiction, sondern wie ein Computerspiel aus vergangenen Jahrzehnten. Strukturen, Farben, Details, alles scheint bewusst vereinfacht. Die Realität dort erinnert an Spiele aus der Ära der späten 90er. Weniger Polygone, glatte Texturen, unnatürlich klare Kanten. Was besonders beunruhigt, einige wenige Probanden, die zuvor testweise hinübergeschickt wurden, kehrten zwar zurück, doch sie wussten kaum etwas zu berichten. Ihre Erinnerungen waren verschwommen, fragmentiert, manche sogar widersprüchlich. Dieses Mal jedoch reisen wir als voll ausgerüstetes Forschungsteam mit klarer Aufgabenstellung, Geräten zur Datenerfassung sowie einer Rücktransferstation, die nach 48 Stunden automatisch den Ausgang wieder öffnen soll. Ich persönlich weiß nicht, was mich erwartet, aber ich habe mich darauf vorbereitet. Ich spüre diese Mischung aus Faszination, Furcht und Vorfreude, das leise Knistern, das jede echte Entdeckung begleitet. Tag 1, 9 Uhr. Wir haben es geschafft. Wir stehen in den Backrooms. Der Übergang war reibungslos, wenngleich unangenehm. Es fühlte sich an, als würde jeder Teil meines Körpers gleichzeitig gezogen, komprimiert und aufgelöst werden, nur um sich an einem anderen Ort neu zusammenzusetzen. Kein Schmerz, eher ein vollständiger Verlust von Raumgefühl, gefolgt von plötzlicher, kalter Klarheit. Zu meiner Überraschung befinden wir uns offenbar am gleichen geografischen Ort wie beim Eintritt, im Forschungskomplex in Manhattan, allerdings in seiner Backrooms-Version. Der Raum ähnelt dem Original, aber mit frappierenden Unterschieden. Wo bei uns dunkelblaue Wände und moderne LED-Deckenlichter dominieren, ist hier alles in Beige getaucht. Die Deckenpaneele leuchten fluoreszierend, aber auf eine seltsame Weise. Es scheint, als wären die Leuchtkörper nur aufgemalte Texturen, ohne Kanten oder echte Tiefe. Trotzdem geben sie Licht ab. Noch seltsamer sind die Schatten, oder vielmehr deren Abwesenheit. Innerhalb eines gewissen Radius um die Lichtquellen sind wir vollständig ausgeleuchtet. Keine Schatten unter den Augen, keine Umrisse an den Wänden. Selbst wenn ich meine Hand hebe, fällt kein Schlagschatten auf mein Gesicht. Es ist, als ob die Umgebung darauf programmiert wurde, Licht zu simulieren, ohne die physikalischen Eigenschaften von Licht zu reproduzieren. Das Forschungslabor, das wir als unsere Basis auserkoren haben, ist deutlich spärlicher ausgestattet als sein Pendant in der echten Welt. Nur wenige Tische stehen herum. Die Computer, wenn man sie so nennen kann, wirken wie grobe Nachbildungen aus den frühen 90ern. Klobig, grau, mit Bildschirmen, die wie Hologramme wirken. Ich werde später versuchen, sie zu aktivieren. Zunächst konzentrieren wir uns auf Sicherheitsprotokolle. Unsere Schutzanzüge sind luftdicht, wie jene in biotechnischen Laboren. Nicht angenehm. Vor allem nicht an bestimmten Stellen, wenn man stundenlang darin steckt. Aber besser unbequem als tot. Die Luft wirkt sauber, allerdings steril, wie digital konserviert. Tag 1, 14 Uhr. Wir haben das Basislager erfolgreich eingerichtet. Jetzt beginnen wir, das Gebäude weiter zu erkunden. Die Aufzüge funktionieren. Irgendwie. Doch sie führen nur zu drei Orten. Dem vierten Untergeschoss, in dem wir uns gerade befinden, dem Erdgeschoss und dem Dach. Keine Zwischengeschosse, keine Logik. Und die Fahrzeiten sind irritierend, identisch. 11 Sekunden. Egal, ob man 4 Stockwerke nach oben oder nur eines nach unten fährt. Die Treppenhäuser sind zugänglich, aber ebenso eigenartig. Wenn wir einen anderen Stock über die Treppe erreichen, zeigt der Aufzug dennoch nur dieselben 3 Auswahlmöglichkeiten. Es ist, als wären alle Ebenen da, aber das System weigert sich, sie anzuerkennen. Einige Etagen sind nahezu leer. Weiße Wände, weiße Böden, weiße Decken, kein Licht. Außer dem, das wir mitbringen. Doch selbst das wird verschluckt. Obwohl die Flächen leuchtend weiß erscheinen, bleibt der Raum darin dämmerig, als ob das Licht keine Tiefe erreicht. Es fühlt sich an, als könnte man durch die Wände hindurchgleiten, hinein in ein Nichts, das Homti Jair, das nur darauf wartet, verschlungen zu werden. Bei genauerem Hinhören bilde ich mir ein, Stimmen zu hören, sehr leise, wie aus einer anderen Welt. Vielleicht sind sie eingebildet. Vielleicht auch nicht. Niemand außer uns scheint hier zu sein. Noch nicht. Aber irgendetwas stimmt nicht mit diesem Ort. Nichts ist hier zufällig. Wir ruhen uns aus. Morgen brechen wir weiter auf. Nach draußen. In die verzerrte Stadt, die auf uns wartet. Und ich kann nicht abschütteln, was ich seit unserer Ankunft spüre. Dieses stetige, kribbelnde Gefühl, als ob wir von etwas beobachtet werden, das uns nicht willkommen heißt. Tag 1, 19 Uhr. Nach einigen Stunden der Erkundung und Protokollierung haben wir uns entschlossen, in das Erdgeschoss aufzubrechen. Es war an der Zeit, die Umgebung außerhalb des Forschungslabors zu untersuchen. Der Weg nach oben über den Fahrstuhl verlief erwartungsgemäß reibungslos, jedoch mit derselben gespenstischen Perfektion wie zuvor. 11 Sekunden exakt. Weder mehr noch weniger. Keine Ruckler. Keine Geräusche, kein Spüren von Bewegung. Nur das Gefühl, dass die Realität einmal geblinzelt hat und schon stand man an einem anderen Ort. Das Erdgeschoss entpuppte sich als seltsame Karikatur dessen, was ich seit Jahren kannte. Der Empfangsbereich des Avaris-Gebäudes war grob wiedererkennbar, doch alles daran wirkte falsch. Der Empfangstresen stand nicht wie üblich an der Nordwand, sondern an der Ostseite. Die Farben waren dieselben beige-grauen Töne, die sich durch das gesamte Gebäude zogen. Auf dem Boden lag ein stumpfer, dunkelgrüner Teppich, der an überfahrenes Moos erinnerte. Was sofort auffiel, war das Firmenlogo. Nicht das aktuelle, das seit dem Jahr 2020 verwendet wurde, sondern eine veraltete Version aus dem Jahr 1992. Ein großes, golden schimmerndes A mit stilisierten Strahlen, die wie eine Sonne dahinter hervorbrachen. Ich hatte dieses Logo zuletzt als Kind gesehen, auf Werbeclips zwischen Zeichentrickserien. Es war, als hätte jemand eine Erinnerung aus meiner Kindheit genommen, sie digitalisiert und ins Grobe übersetzt. Die Fenster reichten vom Boden bis zur Decke, wie im echten Gebäude. Doch als ich näher trat, erstarrte ich. Man konnte nicht hindurchsehen. Keine Stadt, keine Straße, keine Sonne. Nur eine hellgelbe Fläche, die den Eindruck von Lichtreflexion erwecken sollte, wie eine Fototapete mit Spiegeleffekt. Ich legte die Hand dagegen. Die Oberfläche war glatt und kalt. Kein Glas, kein Widerstand. Nur etwas, das wie Wand war. Gemalt, aber lebendig. Jonas sagte, es fühle sich an, als wäre man in einer Theaterkulisse. Ich empfand es schlimmer. Wie in einer Fälschung. Als wisse man, dass etwas nicht stimmt, aber nicht warum. Elena schwieg lange. Dann flüsterte sie nur, es sieht aus wie in alten Erinnerungen, aber als wäre alles aus Pappe. Wir beschlossen, die Dachterrasse zu untersuchen. Der Fahrstuhl brachte uns wieder in exakt 11 Sekunden nach oben. Was wir dort sahen, sollte den Rest unserer Mission unter ein neues, düsteres Licht stellen. Der Himmel war grau, nicht bewölkt, nicht diesig, sondern glatt, als wäre er ein endloses Gemälde. Die Wolken, wenn man sie so nennen wollte, waren blockig, eckig. Keine Bewegung, kein Wind, kein Geräusch. Es war, als hätte man einen Haufen Kinderzeichnungen ausgeschnitten und über den Himmel geklebt. Noch unheimlicher war der Horizont. Er war vollständig flach, ohne Tiefe, ohne Verlauf. Die Welt endete dort einfach, als wäre sie nie vollständig gebaut worden. Ich trat näher an das Geländer. Unter uns lag Manhattan, oder das, was davon existierte in dieser Realität. Die Straßen, Gebäude, Brücken, alles war da. Doch nichts davon bewegte sich. Kein Auto, kein Licht, kein Flugzeug, kein Wind, keine Sirene, kein entferntes Brummen der Stadt. Nur absolute Stille. Eine Totenmaske der Metropole. Und dann sah ich es. Die Türme. Die Twin Towers, sie standen da. Unberührt, unverändert. Gleißend im künstlichen Sonnenlicht dieser gefälschten Welt. Zwei stumme Riesen aus einer Zeit, die längst vergangen war. Ich hörte hinter mir ein erschüttertes Keuchen. Elena stand neben mir, das Gesicht kalkweiß, die Lippen zitternd. Mein Vater. Er war dort, am 11. September. Er hat es nicht geschafft. Ihre Stimme war kaum mehr als ein Hauch. Tränen liefen über ihr Gesicht und ich konnte nichts tun. Wie soll man auf so etwas reagieren, wenn die Realität um einen zerbröckelt und doch aussieht wie ein Fotoalbum aus längst vergangenen Tagen? Wir blieben nicht lange auf dem Dach. Der Anblick, so ruhig und doch so falsch, war zu viel für uns. David war blass, Jonas schwieg. Tobias murmelte etwas über Codefragmente und zeitlich versetzte Kopien, aber selbst er wirkte erschüttert. Zurück im Labor versuchten wir zu essen. Niemand hatte wirklich Hunger. Ich beobachtete währenddessen die alten Computer oder das, was wie Computer aussah. Die Tasten fühlten sich nicht wie Tasten an. Sie waren glatt, ohne Druckpunkt, aber sie reagierten auf Berührung. Der Bildschirm war schwarz, zeigte nur ein flackerndes Kommandozeichen auf einer grünen Textzeile. Ein Interface, das an alte DOS-Systeme erinnerte. Ich versuchte, ein Passwort einzugeben. Nichts geschah. Kein Zugriff. Tag 2. 6 Uhr morgens. Ich war früh aufgewacht. Oder dachte zumindest, dass es früh war. Die Zeit funktionierte hier nicht richtig. Ich ging erneut auf das Dach. Der Himmel war dunkelblau. Eine pixelige Mondsichel hing am Himmel wie ein schief eingescanntes Foto. Keine Sterne. Kein Leben. Dann, genau um 7.30 Uhr, änderte sich alles. Keine langsame Dämmerung, kein Sonnenaufgang. Einfach ein Sprung. Als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Plötzlich war es Tag. Hell, klar. Das Licht war grell und hart, aber es wärmte nicht. Ich trank meinen Kaffee schweigend, beobachtete die Stadt unter mir, und als ich mich umdrehte, passierte es erneut. Die Sonne verschwand, ohne Übergang. Die Nacht war zurück. Ich glaubte erst, es wäre ein technischer Defekt in meinem Kopf. Doch als ich Tobias und David später nach oben holte, geschah es erneut. Tag, Nacht, immer im Rhythmus von 30 Minuten, wie ein schlecht programmiertes Skript in einer Testumgebung. Diese Welt, so glaubte ich inzwischen, war nicht nur eine fehlerhafte Spiegelung, sie war auch eine Lüge. Eine sehr alte, sehr gefährliche Lüge. Und wir hatten gerade erst angefangen, sie zu verstehen. Tag 2, 15 Uhr. Nachdem wir den seltsamen Tag-Nacht-Zyklus bestätigt hatten und das Phänomen gleich mehrfach auf dem Dach beobachten konnten, beschlossen wir, uns weiter in das Gebäude hineinzuwagen. Es war an der Zeit, mehr über die Struktur dieser fehlerhaften Welt herauszufinden. Die Backrooms schienen nicht nur eine visuelle Täuschung zu sein, sie waren funktional, lebendig, aber eben auf eine Art, die jeder bekannten Logik widersprach. Wir begannen mit einem systematischen Aufstieg über die Treppenhäuser, da die Fahrstühle, obwohl technisch funktional, uns nur begrenzte Auswahlmöglichkeiten boten. Unterste Etage, Erdgeschoss, Dach. Als wir vom vierten Untergeschoss ins dritte gingen, erwarteten wir zumindest rudimentäre Unterschiede. Doch was uns empfing, war nichts als Leere. Der gesamte Stock bestand aus einem einzigen riesigen Raum. Keine Wände, keine Türen, kein Putz. Nur glatte, weiße Flächen an jeder Seite. Die Decke war ebenfalls weiß, ebenso der Boden. Keine Reflexion, kein Glanz, eher ein endloses Nichts. Wir verwendeten unsere tragbaren Lichtquellen, aber das Licht wurde verschluckt, als würde es in einen dichten Nebel tauchen. Innerhalb weniger Meter verblasste es zu einem fahlen Dunst. Es gab keine Schatten, nicht einmal unter unseren Füßen. Das Licht, das wir mitgebracht hatten, schien sich gegen uns zu wenden. Anstatt die Dunkelheit zu vertreiben, erzeugte es eine bedrückende Atmosphäre, als würde jede Fläche versuchen, das Licht selbst aufzusaugen. Als ob diese Welt das Licht nicht wollte. Jonas murmelte leise, das ist nicht einfach nur ein leerer Raum. Das ist eine Absicht. Ich wusste, was er meinte. Es fühlte sich nicht an wie ein Ort, der nie eingerichtet wurde, sondern wie ein Raum, der bewusst leer gehalten wird. Wie ein Speicherbereich, der auf einen späteren Inhalt wartet, etwas, das jederzeit nachgeladen werden könnte. Wir bewegten uns langsam weiter durch den Raum, doch das Gefühl wurde immer unangenehmer. Geräusche, kaum hörbar, drangen durch die Wände. Zuerst dachte ich, es sei Einbildung, aber dann hörten auch die anderen sie. Leises Flüstern, undeutlich, als würden Stimmen durch eine dicke Wand sprechen. Keine Worte, nur Laute. Gequälte, verzerrte Fragmente von Kommunikation. David blieb plötzlich stehen. Da war gerade etwas links von mir. Ich schwöre, ich habe etwas gesehen. Wir schwenkten alle unsere Lampen in die Richtung. Nichts. Nur dieselbe weiße Wand. Doch für einen Moment, nur einen einzigen, flüchtigen Moment, schwor ich, dass sich die Textur der Wand verändert hatte. Als hätte sie für den Bruchteil einer Sekunde vibriert. Wir beschlossen, den Raum zu verlassen. Niemand wollte es aussprechen, aber jeder von uns hatte das Gefühl, dass dort etwas war. Etwas, das uns beobachtete. Oder vielleicht sogar auf uns wartete. Zurück im Treppenhaus stiegen wir weiter hinauf. Die Stockwerke darüber waren in ihrem Aufbau ähnlich. Leere Räume, identische Maße, dieselbe undurchdringliche Stille. Die einzige Abwechslung? Auf einem der Stockwerke befand sich eine einzelne Säule, ein tragendes Element vielleicht oder nur ein weiteres bedeutungsloses Objekt. Doch selbst dieses Detail wirkte fremd. Die Oberfläche war glatt, die Textur fehlerhaft, wie bei einem schlecht gerenderten Objekt. Wenn man es berührte, fühlte es sich an wie Gummi, aber nicht organisch, sondern synthetisch, digital. Wir kehrten schließlich ins Erdgeschoss zurück. Der Weg führte uns durch mehrere stockfinstere Etagen, in denen selbst die stärksten unserer Lampen kaum einen Meter Sicht erlaubten. Mehr als einmal glaubte ich, dass sich etwas in meinem Rücken bewegte, als würde ein Echo von uns selbst hinter uns herziehen. Doch wann immer ich mich umdrehte, war da nichts. Nur Leere. Zurück in der Empfangshalle setzten wir uns für einen Moment. Das Licht hier war zumindest konstant, auch wenn es auf seltsame Weise unnatürlich blieb. Elena zitterte leicht, obwohl die Temperatur durchgehend bei etwa 20 Grad blieb. Tobias hatte dunkle Ringe unter den Augen. Jonas sprach seit unserer Rückkehr kein Wort mehr. Ich überprüfte erneut die Fenster, in der Hoffnung, irgendeine Bewegung zu sehen, einen Hinweis, dass diese Welt sich auf irgendeine Weise entwickelte. Doch wie zuvor war alles tot. Keine Bewegung, kein Wind, kein Leben. Tag 2, 21 Uhr. Wir haben begonnen, die Außenmission für den nächsten Tag vorzubereiten. Der Plan ist, das Gebäude zu verlassen und einen Teil der Umgebung zu erkunden. Vielleicht gibt es dort mehr Hinweise auf die wahre Natur dieser Welt. Vielleicht sogar eine Erklärung. Oder andere Wesen. Tobias hat Funkgeräte vorbereitet, um während der Erkundung in Kontakt zu bleiben. Wir werden uns in zwei Teams aufteilen. Eines für die Expedition, das andere bleibt hier im Lobbybereich, um Daten zu empfangen und den Rückzug zu koordinieren. Ich kann das mulmige Gefühl nicht abschütteln. Diese Welt hat keine Fehler im klassischen Sinne. Sie ist genau so gewollt. Und sie verändert sich. Nicht durch unsere Präsenz, sondern durch eigene Regeln. Es fühlt sich nicht an wie ein Ort, den man entdeckt. Es fühlt sich an wie ein Ort, der sich erinnert, entdeckt worden zu sein und der nun reagiert. Morgen gehen wir hinaus. Ich bin nicht sicher, ob wir zurückkehren werden. Tag 3, 5 Uhr morgens. Wir hatten kaum geschlafen. Die Geräuschkulisse war nicht durchdringend, aber subtil beunruhigend, wie ein konstant flackerndes Brummen, das nie ganz verstummte. Jonas lag zusammengerollt auf seiner Matte, das Gesicht in den Händen vergraben. Elena starrte stumm in die dunkle Decke. Ich hatte die Nacht genutzt, um unsere Ausrüstung noch einmal zu kontrollieren. Batterien, Funkgeräte, Rationen, Notfallleuchten, alles funktionierte. Zumindest in der Theorie. Um 6 Uhr begann der Tag auf Knopfdruck, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Nacht verschwand plötzlich, als hätte jemand eine Lampe eingeschaltet. Ein gleißend heller, emotionsloser Tag brach über uns herein, ohne Dämmerung, ohne Wärme. Es war, als würde jemand ein Bühnenlicht auf uns richten. Um 7 Uhr machten sich Elena, David und ich bereit. Tobias und Jonas blieben zurück im Foyer, das als provisorisches Kontrollzentrum diente. Unser Ziel war es, die nähere Umgebung zu erkunden, die Straßen, Gebäude und Strukturen rund um das Avaris-Gebäude. Vielleicht würde sich uns ein Muster offenbaren, vielleicht ein Hinweis auf den Ursprung dieser Welt. Als wir durch die große Eingangstür traten, erwartete ich Kälte, Wind, Geräusche, irgendetwas. Doch da war nichts. Die Straßen lagen still da, sauber, geometrisch perfekt. Kein Müll, keine Bewegung, kein Geruch. Nur sterile Leere. Wir bewegten uns ostwärts, zumindest entsprechend der Orientierung, die wir aus unserer Welt kannten. Kompasse funktionierten hier nicht. Die Nadeln drehten sich willkürlich, als hätte das Magnetfeld selbst keine Meinung mehr. Nach etwa 20 Minuten zu Fuß war klar, diese Stadt war kein Nachbau. Sie war eine verlorene Erinnerung. Wir sahen bekannte Straßenschilder, Werbetafeln aus vergangenen Jahrzehnten, Cafés und Läden, deren Logos es in unserer Welt längst nicht mehr gab. Es war, als wäre die Realität hier irgendwann in den 90er Jahren eingefroren worden. Und doch, nichts davon war lebendig. Keine Vögel, keine entfernten Stimmen, keine Klimaanlagen, die summten, nur der Klang unserer Schritte, gedämpft vom perfekt gereinigten Asphalt. Ich fühle mich wie in einem Traum, den ich vor Jahren mal hatte, murmelte Elena. Ihre Stimme hallte seltsam, als ob die Luft selbst nicht für Sprache gemacht war. Dann hörten wir den ersten Laut, der nicht von uns kam. Ein Ruf, zuerst undeutlich, dann lauter. »Hallo? Ist da jemand?« Die Stimme klang panisch, fast verzweifelt, menschlich. Wir hielten inne. Am Ende der Straße sahen wir eine Gestalt. Ein Mann, schätzungsweise in den 30ern, schlank, in einem grauen Anzug. Er sah aus, als hätte er in eine andere Welt gehört. Zitternd drehte er sich in alle Richtungen, rief erneut: »Hallo, bitte! Ist da jemand?« Wir wollten gerade antworten, da trat eine zweite Gestalt aus einer schmalen Gasse neben ihm. Sie wirkte kleiner, aber kräftiger gebaut. Ihre Bewegungen waren seltsam fließend, zu glatt, zu kontrolliert. Die Stimme, die sie von sich gab, war ein Echo des ersten Rufs. »Hallo? Ist da jemand?« Nur, dass sie sich seltsam anfühlte, als würde man einen Ton durch ein kaputtes Radio hören, metallisch, verzerrt, glitschend. Der Mann schien erleichtert, lief auf die Figur zu. Er sagte noch: »Gott sei Dank!« Doch dann änderte sich alles. Beim Kontakt mit der fremden Gestalt geschah etwas Unbegreifliches. Der Mann schrie auf, sein Körper begann sich zu verformen, Arme, Beine, Rücken, alles zog sich zusammen, faltete sich wie unter einem enormen Druck nach innen. Seine Haut platzte, Sehnen schnellten aus ihm heraus und wurden wieder zurückgezogen. Blut flog in Bögen durch die Luft, dann wieder in die Richtung seines sich zusammenfaltenden Körpers. Ich beobachtete es durch mein Fernglas, unfähig, mich abzuwenden. Die Kreatur vor ihm wiederholte stur dasselbe Wort, immer wieder. »Hallo? Hallo? Hallo?« Die Stimme klang nun wie ein gestörtes Modem, zwischen den Lauten ein Knacken, Rauschen, metallisches Wimmern. Dann berührte sie die blutige Masse erneut, und der deformierte Körper wurde vollständig in sie hineingezogen. Kein Knochen blieb übrig, nur Stille. Ich konnte nicht atmen. Elena stand erstarrt, Tränen liefen ihr das Gesicht hinunter. David flüsterte: »Das war kein Mensch. Was auch immer das war, es wusste, dass wir zuschauen. Denn in genau diesem Moment drehte sich das Wesen zu uns. Ohne sichtbare Bewegung, ohne erkennbare Glieder, richtete sich sein verzerrter Blick auf unser Versteck.« Elena stieß einen Laut aus, kurz, scharf, voller Angst, und das Ding begann sich zu bewegen. Es schwebte über den Boden, als würden seine Füße ihn nur zum Schein bewegen. Es sagte wieder: »Hallo«, diesmal schneller, langsamer, gestörter. Die Stimme glitt ins Tiefe, dann ins Hohe, als hätte sie keine feste Form mehr. »Lauft«, rief ich, und wir rannten. Hinter uns verstummte die Welt. Keine Musik, kein Wind, nur unser Atmen und die glitschenden Rufe, die uns folgten wie Radiowellen aus der Hölle. Wir rannten durch Straßen, die niemals gebaut wurden, durch eine Stadt, die nur so tat, als sei sie real. Das Licht änderte sich. Mitten im Lauf wurde es plötzlich Nacht. Die Straßenlaternen gingen an, doch sie warfen kaum Licht. Nur schwache Kreise, in denen das Dunkel noch dunkler wirkte. Wir erreichten das Avaris-Gebäude nach etwa 4 Blocks, gehetzt, nass vor Schweiß. Die Tür war offen, Tobias und Jonas bereits in Alarmbereitschaft, sie hatten uns über Funk mitgehört. Wir nahmen sofort den Fahrstuhl nach unten. Niemand sprach. David zitterte. Elena warf sich auf ihre Matte und vergrub das Gesicht in ihrem Schlafsack. Ich hatte Mühe, meine Hände ruhig zu halten, während ich meine Ausrüstung ablegte. Die Kreaturen, oder was auch immer sie waren, hatten uns gesehen. Sie wussten nun, dass wir da waren. Und sie hatten uns nicht vergessen. Etwas in dieser Welt beobachtete uns. Etwas, das Geduld hatte. Etwas, das wartete. Tag 3, 19 Uhr. Wir hatten uns kaum vom Schock erholt. Die Begegnung mit dem glitschenden Ding draußen hatte unser aller Realität erschüttert. Die Vorstellung, dass in dieser stillgelegten, verzerrten Stadt noch etwas anderes lauerte, war zwar von Beginn an eine Möglichkeit, Doch der tatsächliche Anblick, wie ein Mensch in sich selbst zusammenbrach, ließ unsere wissenschaftliche Neugier endgültig dem Grauen weichen. Nach Rücksprache im Team beschlossen wir, für den Rest des Abends im Forschungslabor zu bleiben. Die unteren Etagen gaben ein trügerisches Gefühl von Sicherheit. Tobias hatte die Türverriegelung manuell angepasst, soweit es ging, auch wenn niemand sicher sagen konnte, ob diese Welt überhaupt nach physischen Gesetzen funktionierte. Wir versuchten zu essen, doch kaum jemand rührte etwas an. Jonas saß in einer Ecke und kaute mechanisch auf einem Müsli-Riegel, den er nie zu Ende aß. David war blass, seine Stimme kaum noch hörbar. Elena starrte ins Nichts. Dann, kurz nach 22 Uhr, begann das Geräusch. Es kam nicht von außen, nicht durch die Tür oder die Decke. Es war einfach da. Ein plötzliches, allumfassendes, dröhnendes Tosen. Erst war es nur wie das Rauschen eines Großstadtverkehrs. Viel zu laut für diese stille Welt, aber noch irgendwie einzuordnen. Doch dann mischte sich etwas darunter. Stimmen. Nicht einzelne Worte, sondern Fragmente von Unterhaltungen, Verkehrsgeräusche, das Klingeln von Straßenbahnen, Autohupen, Stimmengewirr, alles übereinandergelegt. Wie ein Radiosender, der 5 Frequenzen gleichzeitig abspielt. Und darunter? Schreie. Schmerzensschreie. Nicht panisch oder hysterisch, sondern langsam, erschütternd, flehend. »Was zur Hölle ist das?« murmelte Tobias. Doch niemand konnte ihn hören. Es war, als würde die gesamte Realität um uns herum brüllen. Wir versuchten, die Quelle zu orten. Doch da war nichts. Keine Lautsprecher, kein Intercom, keine Anlage. Der Lärm kam aus den Wänden, dem Boden, der Decke oder aus dem Nichts. Ich presste mir das Kissen auf die Ohren. Es half kaum. Der Ton vibrierte durch meinen Brustkorb, ließ mir die Knochen zittern. Ich spürte die Frequenz im Zahnschmelz. Schließlich versuchten wir irgendwie zu schlafen, was kaum möglich war. Ich nickte irgendwann gegen 4 Uhr kurz ein, nur um mit einem Ruck aufzuwachen. Mein Herz raste, mein Rücken war schweißnass. Der Lärm hatte sich verändert, keine Stimmen mehr. Stattdessen ein gleichmäßiges Dröhnen, wie das Triebwerk eines Flugzeugs, das niemals abhebt. Und dann sah ich ihn wieder. Ich war gerade auf dem Weg zur improvisierten Toilette, ein Nebenraum, den wir notdürftig dafür eingerichtet hatten, als ich ihn am Ende des Flurs entdeckte. Eine humanoide Gestalt mit einem rabenschwarzen Vogelkopf. Die Schultern menschlich, der Körper bekleidet mit etwas, das aussah wie moderne Straßenkleidung. Doch der Kopf war eindeutig nicht menschlich. Ein Rabe. Still. Starr, beobachtend. Ich blieb stehen. Er ebenso. Für eine Weile standen wir einfach nur da, getrennt durch vielleicht 20 Meter und doch verbunden durch eine unsichtbare Spannung. Dann sagte er etwas, eine tiefe, klare Stimme, fast bedauernd: Ihr solltet nicht hier sein. Er hob die Hand und das Licht ging aus. Nicht einfach gedimmt. Es war, als hätte jemand das gesamte Konzept von Licht gelöscht. Absolute Schwärze. Ich konnte nicht einmal mehr meine eigenen Hände vor mir sehen. Für einen Moment glaubte ich, dass mein Herz stehen geblieben sei. Als das Licht zurückkehrte, war er fort. Ich erzählte den anderen, was geschehen war. Tobias glaubte mir, oder tat zumindest so. Elena wirkte nicht überrascht. David starrte mich einfach nur an, mit einem Blick, als sei ich ein weiterer Teil des Wahnsinns, der sich hier manifestierte. Jonas reagierte gar nicht. Tag 4, 9 Uhr morgens. Die Sonne ging heute exakt um 7.30 Uhr auf, wie erwartet. Punkt 8 Uhr war sie wieder verschwunden. Punkt 8.30 Uhr erschien sie erneut. Ein Rhythmus, so künstlich wie ein Metronom. Das Licht war grell, aber gleichmäßig. Temperatur und Luftdruck veränderten sich kein bisschen, egal ob es Tag war oder Nacht. Wir standen kurz davor, das Gebäude erneut zu verlassen, aus Gründen, die inzwischen fast schon verzweifelt anmuteten. Vielleicht hofften wir, etwas zu finden, das uns aus dieser Hölle befreien würde. Ein Hinweis, ein Gerät, ein neues Portal. Wir zogen los. Elena, David und ich. Tobias und Jonas blieben zurück, wie zuvor. Unsere Schritte führten uns weiter nach Osten, die Straßen entlang, durch vertraut wirkende, aber seelenlose Blöcke. Wieder die Werbeschilder aus der Vergangenheit, wieder leere Schaufenster, wieder diese sterile Stille. Und dann, als wir gerade eine Kreuzung überquerten, hörten wir es wieder. Ein Ruf. Hallo? Ist da jemand? Doch dieses Mal wussten wir, was kam. David nahm das Fernglas. Elena bereitete das Funkgerät vor. Ich zog mein Taschenmesser. Nicht, dass es viel geholfen hätte. Diesmal war es nicht derselbe Mann wie am Vortag. Es war eine Frau. Jung, dunkelhaarig, in Jeans und Pullover. Sie sah menschlich aus. Real. Sie rief um Hilfe, sah sich panisch um. Dann trat etwas aus einem Seitengang. Dieselbe Gestalt. Oder eine andere, die identisch aussah. Wieder diese glatte, haarlose Haut, wieder das aufgemalte Gesicht. Die Augen zu groß, der Mund verzerrt, der Kopf fast würfelförmig, wie ein unvollständig gerendertes Polygon. Es wiederholte, was die Frau sagte. In perfekter Intonation, aber wie durch ein kaputtes Mikrofon. Hallo? Ist da jemand? Knack. Hallo? Verzerrung. Hallo? Die Frau rannte auf die Kreatur zu. Und dann geschah dasselbe. Wieder dieses grausame, verstörende Zusammenfallen ihres Körpers, wieder die blutigen Sehnen, die sich wie Gummibänder spannten und zurückschnellten, wieder das schrille, unmenschliche Kreischen, das alles übertönte. Wir flohen. Keiner sagte etwas. Keiner musste. Wir kannten den Ablauf. Wir wussten, dass diese Welt sich erinnerte und dass sie uns bald als nächstes im Visier haben würde. Die Stadt war nicht leer. Sie war bewohnt. Nur nicht von dem, was man Leben nennt. Tag 4, 18 Uhr. Zurück im Forschungslabor fühlten wir uns ausgelaugt. Nicht im herkömmlichen Sinne wie nach einer Wanderung oder einem anstrengenden Arbeitstag. Es war eine Erschöpfung, die tiefer ging, als hätte uns der Ort selbst ausgesaugt. Unsere Gedanken waren zäh wie Teer, unsere Sinne überreizt. Die Grenze zwischen Erinnerung, Angst und Vorstellung begann zu verschwimmen. Wir wollten nur schlafen, Ruhe finden, wenigstens für ein paar Stunden vergessen, was wir draußen gesehen hatten. Ich legte mich in meinen Schlafsack, der auf dem kalten Boden wie ein letzter Rest Normalität wirkte. Jonas war längst eingeschlafen oder besser gesagt, bewusstlos vor Erschöpfung. Tobias versuchte, eine Taschenlampe zu reparieren, während Elena stumm auf ihre Finger starrte, als würde sie etwas daran nicht wiedererkennen. Und dann begann es. Zuerst war es ein Flackern, kaum hörbar. Wie ein altes Radio, das auf eine tote Frequenz eingestellt war. Dann kam das Knistern, ein leises Summen, und dann brach der Wahnsinn los. Ein ohrenbetäubendes Geräusch füllte den Raum. Nicht durch Lautsprecher, nicht aus einer erkennbaren Quelle. Es kam von überall, von den Wänden, vom Boden, aus der Luft selbst. Es war, als würde die Realität schreien. Stimmen, Verkehrslärm, Sirenen, Hundebellen, Babygeschrei, Geschirrklirren, Hupen, Fernseher, alles gleichzeitig. Ein akustisches Durcheinander, das keinen Sinn ergab, aber jede Faser unseres Körpers erschütterte. Und darunter menschliche Schreie. Langgezogen, flehend, verzweifelt. Ich riss mir beinahe die Ohren ab, so fest presste ich meine Hände dagegen. Tobias schrie etwas, aber ich konnte nichts verstehen. Jonas saß in der Ecke, das Gesicht verzerrt, sein Mund formte ein stilles Nein. Elena hatte sich unter ihrer Decke verkrochen, doch ihr Zittern war selbst durch das Rauschen hindurch sichtbar. Es gab keine Möglichkeit zu entkommen. Keine Stille. Kein Ort, an dem der Lärm weniger wurde. Er war allumfassend. wie ein Sturm aus Vergangenheit und Wahnsinn, der durch uns hindurchblies. In einem kurzen Moment der Stille, vielleicht eine Sekunde, vielleicht weniger, glaubte ich, eine einzelne klare Stimme zu hören. Sie war männlich, rau und flüsterte: Sie sehen euch. Dann ging das Dröhnen weiter, noch lauter, noch schmerzhafter. Wir versuchten, das Phänomen zu lokalisieren, doch es gab keine Technik, keine Sensoren, die etwas registrierten. Unsere Geräte zeigten nichts an. Keine Frequenz, keine Schwingung, keine Quelle. Es war, als ob das Geräusch nicht in dieser Realität entstand, sondern sie selbst war. Gegen Mitternacht versiegte der Lärm für genau 3 Minuten. Diese kurze Stille war das Beängstigendste an allem. Denn in diesen 3 Minuten hörte man es. Atmen. Nicht unseres. Nicht menschlich. Es war ein tiefes, rasselndes Geräusch, das aus den Schatten kam, als würde etwas Riesiges direkt über uns liegen und jede Bewegung beobachten. Ich wagte es nicht aufzustehen. Niemand wagte sich zu rühren. Dann kehrte der Lärm zurück, mit einer neuen Qualität. Jetzt war darunter ein Klang, der mich an Fahrstuhlmusik erinnerte. Harmlos, fast freundlich. Doch es klang falsch. Wie ein abgenutztes Tonband, das aus einem kaputten Lautsprecher abgespielt wurde. Schrill, verzerrt, rhythmisch, aber ohne jede Emotion. Was ist das? Stammelte Elena, als sie endlich aus ihrer Decke kroch. Ihre Augen waren glasig, die Lippen blutleer. Ich wusste es nicht. Aber irgendetwas in mir sagte mir, dass es keine zufällige Störung war. Das war keine Fehlfunktion, keine Akustik. Es war Absicht. Tag 5, 2 Uhr morgens. Ich brauchte Luft. Ich wollte atmen. Ich wollte einen Moment ohne das Gefühl, beobachtet zu werden. Also ging ich auf die Toilette. Die Flure waren schwach beleuchtet. Die Lichtquellen flackerten wie defekte LEDs, obwohl keine Drähte oder Fassungen zu erkennen waren. Alles war glatt. Flach. Unwirklich. Als ich zurück in Richtung Forschungslabor ging, sah ich ihn wieder. Er stand am Ende des Flurs. Still. Regungslos. Der Vogelkopf glänzte matt im künstlichen Licht. Kein Schatten hinter ihm. Keine Bewegung. Nur das Geräusch seiner Atmung. Tiefer als jedes andere Geräusch, das ich kannte. Ich blieb stehen. Meine Kehle war trocken. Was bist du? Fragte ich. Er antwortete nicht. Stattdessen hob er langsam die Hand. Und das Licht ging wieder aus. Doch diesmal blieb es aus. Ich stand in vollkommener Dunkelheit. Nicht einmal meine Taschenlampe funktionierte. Kein Geräusch, keine Bewegung. Und dann hörte ich Schritte. Langsam, näher kommend, metallisch, verzerrt. Ein einziger Gedanke schoss mir durch den Kopf. Sie sind hier. Ich rannte. Ich weiß nicht, wie ich zurück ins Labor gekommen bin. Ich weiß nur, dass die Lichter dort wieder funktionierten. Tobias starrte mich an, als hätte ich den Tod persönlich gesehen. Vielleicht hatte ich das. Vielleicht war er genau das. Tag 5, 4 Uhr morgens. Wir wissen nicht, wie lange wir das noch durchhalten. Die Geräusche, die Erscheinungen, das Verhalten der Welt, es ergibt keinen Sinn. Oder schlimmer, es ergibt nur in sich selbst Sinn. Als würde diese Realität nach eigenen Regeln spielen, Regeln, die nicht für Menschen gemacht sind. Wir zählen die Stunden. Der Rücktransport sollte bald möglich sein. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man. Aber in dieser Welt stirbt sie leise. Und sie schreit dabei. Tag 5, 9 Uhr morgens. Der Ausgangspunkt unserer Rückkehr, die rote Transferzone im untersten Laborraum, sollte zu dieser Stunde reaktiviert werden. So jedenfalls lautete der ursprüngliche Plan. Doch als wir uns vor der markierten Wandfläche versammelten, die einst von einem pulsierenden violetten Leuchten durchzogen gewesen war, war da nur nichts. Kein Schimmer, kein Flimmern, nur eine glatte Wand mit einer angedeuteten, digital wirkenden Textur. Sie zeigte keinerlei Anzeichen von Aktivität, kein Summen, kein Licht, kein Durchgang. Der Rückweg war nicht vorhanden. Wir starrten minutenlang schweigend auf die Stelle, wo das Portal hätte erscheinen sollen. Tobias überprüfte seine Uhr. David versuchte die Verbindung zur Außenwelt über das Funkgerät. Vergeblich. Kein Rauschen, keine Antwort, nicht einmal ein Störsignal. Vielleicht haben Sie Schwierigkeiten mit der Kalibrierung, sagte Tobias schließlich. Seine Stimme war zu ruhig, zu kontrolliert. Niemand widersprach. Aber in jedem Blick lag dieselbe Erkenntnis. Wir saßen fest. Nach etwa 2 Stunden Stillstand entschieden wir, dass Nichtstun schlimmer war als Bewegung. Vielleicht, so hofften wir, war das Portal verlagert worden. Vielleicht gab es Hinweise auf den höheren Ebenen, auf andere Rückführungszonen. Oder einfach irgendetwas. Eine Erklärung. Wir teilten uns auf. Elena, David und ich machten uns auf den Weg in die oberen Stockwerke, während Tobias und Jonas im Labor blieben, um weiter Kontaktversuche zu unternehmen und das Portal zu überwachen. Die höheren Stockwerke waren noch stiller als zuvor, kein Licht, nur das unserer Stirnlampen. Selbst unsere Stimmen wurden von der Dunkelheit verschluckt, als würde die Umgebung nicht nur das Licht, sondern auch den Schall dämpfen. Auf Ebene 4, einer jener weißen, völlig leeren Räume, beschlossen wir, eine kurze Pause einzulegen. Inmitten der Leere stand ein einzelner Stuhl. Er wirkte fehl am Platz, aber nicht unheimlich, eher banal. Als hätte jemand vergessen, ihn zu entfernen, als diese Welt geschaffen wurde. David setzte sich darauf, während er mit Tobias über Funk Verbindung aufnahm. Ich beobachtete ihn dabei. Er schien erleichtert, einfach einmal sitzen zu können. Doch mitten im Satz verstummte er plötzlich. Ich drehte mich zu ihm. Und er war weg. Nicht verschwunden im Sinne von nicht sichtbar, sondern weg, aufgelöst, zerlegt, zerschmettert. Ich blickte nach oben und erstarrte. David hing an der Decke, oder besser gesagt, er war in sie eingebettet. Seine Gliedmaßen waren grotesk verdreht, sein Körper tief in das Deckmaterial gedrückt, als wäre er mit ungeheurer Wucht nach oben geschleudert und dort verschmolzen worden. Blut tropfte träge zu Boden. Elena schrie. Doch der Horror nahm kein Ende. Jeder einzelne Tropfen Blut, der den Boden erreichte, prallte vom Stuhl ab, nicht wie bei einem normalen Aufprall, sondern als würde er mit der Wucht einer Explosion zurückgeschleudert. Die Tropfen flogen mit unnatürlicher Geschwindigkeit zurück zur Decke, zerschnitten die Luft wie Geschosse. Sie trafen Davids Körper erneut, zogen Fäden, rissen Fleisch. Es war, als hätte der Raum selbst ein Spiel begonnen. Mit uns als Material. Ich stolperte rückwärts, packte Elena am Arm. Wir mussten raus. Sofort. Doch Remington, Tobias, war neugierig geblieben. Er wollte es verstehen. Er trat näher, versuchte etwas von Davids Kleidung zu greifen. Seine Hand streifte die Rückenlehne des Stuhls. Er verschwand nicht sofort. Nicht wie David. Er wurde geschleudert. Mit einer Kraft, die nicht von dieser Welt war, wurde sein Körper durch den Raum geschleudert, schneller als das Auge folgen konnte. Knochen splitterten, Blut explodierte in der Luft. Er prallte gegen eine der weißen Wände und verschwand durch sie hindurch. Was wir noch sehen konnten, war ein einzelner roter Streifen, der sich in das Weiß hineinzog. Der Rest von Tobias war fort. Hinabgefallen, vielleicht. Oder weitergezogen. Die Leere hinter der Wand war nicht einfach Dunkelheit, es war das Ende. Keine Farbe, keine Tiefe, kein Licht. Nur das absolute Nichts. Wir flohen. Ich zog Elena hinter mir her, rannte ohne Rücksicht auf meine Beine, die zu versagen drohten. Wir nahmen die Treppe, stolperten, rutschten, fielen. 3 Stockwerke in völliger Panik. bis wir endlich wieder im Forschungslabor ankamen, wo Jonas allein zurückgeblieben war. Er war blass, fast grünlich im Gesicht. Und ich wusste sofort, er hielt uns für Mörder. Wir redeten durcheinander, versuchten zu erklären, was geschehen war. Ich zeigte ihm meine blutbefleckten Hände. Ich schwor, dass ich es nicht war, dass wir nichts tun konnten. Dass der Stuhl, dass der Raum, dass diese Welt... Er glaubte uns erst, als ich ihn zurück dorthin führte. Der Raum hatte sich verändert. Das Blut auf dem Boden hatte sich zu einem perfekten Kreis geformt, in dessen Mitte der Stuhl nun wie ein Altar thronte. Davids Körper war noch an der Decke oder das, was davon übrig war. Der Rest sickerte langsam in die Struktur des Raumes. Ich schaute hinauf, dann auf den Boden, dann auf meine Hände. Ich konnte das Blut nicht mehr spüren. Doch es war da. Überall. In meiner Haut, in meinen Gedanken. Wir gingen, wortlos. Jonas hinter uns, zitternd. Auf dem Weg zurück ins Labor stiegen wir noch ein weiteres Stockwerk höher. Ich hatte die absurde Hoffnung, Tobias dort vielleicht wiederzufinden, als wäre er durch das Nichts hindurch an einem anderen Ort wieder aufgetaucht. Aber das Stockwerk war leer. Keine Spuren. Keine Hinweise. Keine Möglichkeit zur Rettung. Nur ein Gedanke hallte in meinem Kopf. Diese Welt nimmt. Und sie gibt nichts zurück. Tag 5, 21 Uhr. Wir waren zurück im Labor. Jonas, Elena und ich. Zwei Mitglieder unseres Teams waren tot, ihre Körper verschwunden oder auf groteske Weise Teil dieser Welt geworden. Die Stille im Raum war bedrückender als das ewige Rauschen der vorherigen Nächte. Der Boden unter unseren Füßen fühlte sich fremd an, obwohl er sich nicht verändert hatte. Aber wir hatten uns verändert. Elena saß zusammengesunken auf ihrer Schlafmatte. Sie sprach nicht mehr. Seit dem Vorfall mit David und Tobias hatte sie nur einen Satz gesagt. Er war doch direkt neben mir. Danach Schweigen. Ihr Blick war leer, als würde sie in einem Film festsitzen, der sich in Endlosschleife abspielt. Jonas hatte sich in einer Ecke eingerollt. Er starrte auf den Eingang zum Flur, als würde er etwas erwarten. Seine Hände umklammerten die Taschenlampe, obwohl die Batterien längst leer waren. Ich war der Einzige, der sich noch bewegen konnte, wenn auch schwerfällig. Ich prüfte wieder und wieder den Wandbereich, an dem das Rückkehrportal erscheinen sollte. Es war sinnlos. Dort war nichts. Nur glatte Fläche, mit einer leichten Verformung in der Textur, als würde sich darunter etwas regen. Doch es war tot. Oder schlimmer, es schlief. Tag 6. 2 Uhr morgens. Ich war eingeschlafen. Irgendwann hatte der Körper einfach nachgegeben. Doch beim Aufwachen war Elena verschwunden. In ihrem Schlafsack lag ein Zettel. Ein einfacher, gefalteter Papierfetzen mit nur 4 Worten. Bin bei Papa, leb wohl. Ich stand minutenlang einfach nur da. Starrte auf den Zettel, als könnte ich mit genug Konzentration verhindern, dass er wahr war. Doch der Schlafsack blieb leer. Sie war gegangen. Allein. Jonas lag immer noch an seinem Platz. Zitternd, apathisch. Ich versuchte, ihn zu wecken, zu bewegen, zu überzeugen, mitzukommen. Aber er reagierte kaum. Er war noch hier, aber sein Geist war längst fort. Ich konnte sie nicht allein draußen lassen, nicht nach dem, was wir gesehen hatten. Ich schnallte meine Ausrüstung fest, packte ein Funkgerät und machte mich auf den Weg. Wenn sie zu ihrem Vater wollte, dann bedeutete das nur eins. Sie war auf dem Weg zu den Türmen. Ich verließ das Labor. Der Flur war wie immer. Zu glatt, zu hell und gleichzeitig zu leer. Die Fahrstuhltür öffnete sich sofort, obwohl ich sie nicht berührt hatte. Ich stieg ein. 2 Knöpfe leuchteten. Erdgeschoss und Dachterrasse. Keine anderen Optionen. Ich wählte das Erdgeschoss. Als sich die Türen öffneten, erwartete ich, Spuren von Elena zu finden. Vielleicht Fußabdrücke, vielleicht den Klang ihrer Schritte. Doch da war nichts. Nicht einmal das Geräusch meiner eigenen Bewegungen hallte zurück. Die ganze Empfangshalle schien in einer Art akustischer Starre gefangen zu sein. Ich trat hinaus auf die Straße. Das Licht war grell, der Himmel eine matte Fläche, aus der keinerlei Wärme kam. Keine Wolken, keine Sonne, nur eine künstliche Helligkeit wie auf einem überbelichteten Foto. Ich begann zu laufen. Immer in Richtung der Türme, die in dieser Welt noch standen, hoch wie Mahnmale an eine Zeit, die längst vergangen war. Meine Beine bewegten sich mechanisch, mein Verstand aber wurde zunehmend von einer beklemmenden Stille erdrückt. Nicht einmal meine Atmung klang normal. Sie wirkte gedämpft, wie in Watte gepackt. Der Weg schien endlos. Die Stadt um mich herum veränderte sich kaum. Dieselben Gebäude, dieselben Schilder aus den 90er Jahren. Alles wirkte, als wäre es kopiert, mehrfach eingefügt. Keine Graffiti, kein Schmutz, keine Alterung. Nur Kopien einer Vergangenheit. Ich durchlief mindestens 5 Tag-Nacht-Zyklen während meines Marsches. Es ging immer schneller. Tag, Nacht, Tag, Nacht. Jede Phase nicht länger als 30 Minuten. Das Licht wechselte mit einem dumpfen Puls, ein Flackern, dann totale Veränderung, wie ein Schalter. Die Temperatur? Immer gleich. Die Geräusche? Fehlten. Doch irgendwann sah ich sie. Elena. Sie stand am Fuß des Nordturms, den Blick zum Himmel gerichtet. Die Musik war zurück. Diese seelenlose, auf ewig wiederholte Fahrstuhlmelodie, die in den Ohren brannte. Verzerrt, blechern, endlos. Ich rief nach ihr. Elena! Sie drehte sich um, langsam, wie aus Trance gerissen. Ihre Augen wirkten stumpf, Tränen verschmiert. Ich kann es nicht tun, sagte sie leise. Dann rannte sie hinein. Ich folgte ihr ohne zu zögern. Die Lobby des Turms war wie das restliche Gebäude. Beige Wände, falsche Fahnen, eine Treppe, die nur scheinbar irgendwo hinführte. Alles wirkte so real, und doch war nichts davon echt. Die Musik schwoll an, verzerrte sich weiter. Es war, als würde sie mit jedem Schritt, den wir machten, näher an uns heranrücken, als wäre sie eine lebendige Präsenz. Elena rannte zum Fahrstuhl. Ich rief ihr nach, doch sie verschwand hinter den sich schließenden Türen. Ich rannte ebenfalls zur nächsten Kabine, drückte den Knopf. 2 Optionen, Erdgeschoss und Aussichtsplattform. Ich wählte die Plattform. Oben angekommen, trat ich hinaus. Die Stadt unter uns war still. Keine Bewegung, kein Wind. Nur der dumpfe Bass der Musik, der sich in meine Knochen fraß. Elena stand an der Brüstung. Tränen liefen über ihr Gesicht.
Er ist gesprungen, sagte sie. Ich habe es im Fernsehen gesehen, damals. Ich habe nie Tschüss gesagt.
Ich stellte mich neben sie, sagte nichts. Was hätte ich sagen können? Dann hörten wir es, ein Flüstern. Hallo? Nicht von Elena, nicht von mir, sondern vom Aufzug hinter uns. Er öffnete sich mit einem metallischen Zischen. Und die Kreaturen kamen. 1, dann 2, dann 10, dann mehr. Glitschende Figuren mit aufgemalten Gesichtern, wie billige Skulpturen aus einem defekten 3D-Drucker. Ihre Münder bewegten sich, doch es kam nur dieses glitschende, wiederholte Geräusch. Hallo! 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 Wir wichen zurück. Immer weiter, bis wir am Rand standen. Elena drehte sich zu mir um. Ihre Augen waren voller Angst. Es gibt keinen Ausweg, oder? Ich wollte lügen, aber ich konnte nicht. Die Kreaturen kamen näher. Die Musik überschlug sich. Die ersten Wesen berührten sich. Und dann geschah etwas Neues. Sie begannen zu verschmelzen. Pixel glitten ineinander. Farben spritzten wie flüssiges Licht. Ein neues Wesen entstand. Größer. Breiter. Verzerrter. Die Druckwelle schleuderte uns rückwärts und wir fielen. Die Luft rauschte an mir vorbei. Der Boden kam immer näher. Die glatten Fenster des Turms glitten wie stumme Zeugen an mir vorbei. Ich packte Elenas Hand. Ihre Augen waren geschlossen. Das war es. Das Ende. Doch dann, kurz vor dem Aufprall Dissos, geschah das Unmögliche. Tag 6, 7 Uhr morgens. Ich hätte auf dem Asphalt zerschellt sein müssen. Mein Körper hätte in 1000 Stücke zersplittern, mit Elenas in einem blutigen Mosaik vermischt am Fuß des Turms liegen müssen. Stattdessen landete ich auf festem Boden. Unverletzt. Keine Schmerzen. Keine Prellungen. Nur ein Nachhall von fallendem Schwindel, der sich langsam verzog. Ich riss die Augen auf. Elena lag neben mir, atmete flach, aber regelmäßig. Über uns ragte der Turm in den Himmel, scheinbar unendlich hoch, als wäre er weitergewachsen während unseres Sturzes. Und dann hörte ich es. Nicht das verzerrte Hallo, nicht die Fahrstuhlmusik, sondern das erste neue Geräusch seit Tagen, menschliche Schritte. Drei Gestalten näherten sich uns. Ihre Umrisse wirkten vertraut und doch fremd. Sie waren humanoid, trugen moderne Kleidung, aber ihre Gesichter waren bedeckt mit Tiermasken. Der erste trug eine stilisierte Jackal-Maske, goldgelb, mit kantigen Formen, wie aus einem Theaterstück gestohlen. Der zweite, breitschultrig, aber mit sanfter Ausstrahlung, trug eine Faultiermaske. Seine Bewegungen waren träge, aber bewusst. Der dritte, der kleinste von allen, trug die Maske eines Raben. Und in ihm erkannte ich ihn sofort wieder. Die Gestalt, die mich im Flur gewarnt hatte. Ich wollte aufstehen, konnte aber nicht. Meine Beine zitterten. Mein Verstand versuchte verzweifelt, Realität und Illusion zu trennen. Der Jackal trat vor. »Ihr habt Glück gehabt«, sagte er. Seine Stimme war jugendlich, fast sarkastisch. »Normalerweise wird man hier nicht weich aufgefangen.« Elena regte sich, setzte sich langsam auf. »Wer seid ihr?« fragte sie benommen. »Wächter, Beobachter, Fehlersammler«, antwortete der Faultiermaskierte ruhig. »Oder einfach Überbleibsel. Kommt drauf an, wen du fragst.« Der Rabe sagte nichts. Stattdessen hob er die Hand und deutete zum Himmel. Dort, am Rand des Turms, sah man noch immer die Silhouetten der glitschenden Kreaturen. Sie hatten sich über das Geländer gelehnt, starrten nach unten. Doch sie kamen nicht näher. »Ti, kannst du sie aufhalten?« fragte Jackal. Der Rabe nickte, streckte seine Hand aus und aus seiner Handfläche löste sich ein Lichtimpuls, ein matter Strahl, der eine der Gestalten traf. Sie verpixelte sofort, zerfiel in rot-blau-grüne Fragmente, die im Wind verpufften. In schnellen Abständen folgten weitere Lichtstöße. Jeder Treffer löschte ein Wesen aus, lautlos und endgültig. »Wir holen euch raus«, sagte Faultier. »Aber wir müssen wissen, seid ihr die Einzigen?« Ich nickte zögerlich. »Jonas ist noch im Labor. Oder besser gesagt, das, was von ihm übrig ist.« Jackal runzelte die Stirn, soweit man das unter einer Maske erkennen konnte. »Wir holen ihn. Aber wir haben nicht viel Zeit. Die Simulation wird instabil.«
»Simulation?«
Elena flüsterte das Wort, als sei es ein Fluch. Jackal drehte sich zu uns. »Willkommen in der Demo-Version eurer Realität. Ein Ort, der nie fertig wurde, nie funktionieren sollte. Aber irgendwer hat ihn geöffnet.« Sloth schüttelte den Kopf. »Avaris hat keine Ahnung, womit sie gespielt haben. Oder sie wussten es und haben es ignoriert«, ergänzte Jackal bitter. Ich starrte ihn an.
»Ihr seid keine Programme?«
»Nein«, sagte der Rabe endlich. Seine Stimme war tief, ruhig, fast müde. »Wir waren Menschen. Vor sehr langer Zeit.« Dann wandte sich Jackal an Sloth. »Hol Jonas. Ich bringe diese beiden zurück.« Er deutete auf uns. »Ty, mach den Rückweg bereit.« Der Rabe hob beide Hände. Zwischen ihnen formte sich ein quadratisches Leuchten, violett und flackernd. Es war das Tor, unser Portal zurück. »Warte!« rief ich. »Was passiert mit dieser Welt? Was passiert mit euch?« Jekyll antwortete nicht sofort. Dann sagte er, »Wenn ihr Glück habt, vergesst ihr das hier. Wenn nicht, dann erinnert ihr euch. Und das ist vielleicht schlimmer.« Sloth kehrte zurück. Mit Jonas. Der wirkte benommen, leblos, ließ sich ohne Widerstand führen. Seine Augen waren weit aufgerissen, aber ohne Fokus. Ich zweifelte daran, dass er noch wusste, wer wir waren.
»Zeit zu gehen«,
sagte Jekyll. Er trat hinter uns, schob uns mit fester, aber nicht unfreundlicher Geste durch das flackernde Licht. Ein Luftzug, ein Moment des Schwebezustands, dann Lärm. Wir waren zurück. Mit einem Mal war da das Brummen der Großstadt, Stimmen, Hupen, Schritte. Ich sah Elena, sah Jonas, beide benommen, aber lebendig. Wir befanden uns in der Empfangshalle des echten Avaris-Gebäudes. Alles war wieder normal. Oder schien es zumindest. Ich wollte zurück in den Forschungstrakt, um Antworten zu suchen, doch ich hatte meinen Ausweis nicht mehr. Stattdessen schleppte ich mich zur Rezeption. Die Empfangsdame sah mich entgeistert an.
»Herr Steiner?«
fragte sie fassungslos. »Ich dachte, Sie haben doch gehört, was passiert ist.« »Was meinen Sie?« fragte ich. »3 Tage zuvor. Ein Einbruch im Labor. Mehrere Wissenschaftler tot. Unter anderem Dr. Steiner. Er wurde ermordet.« Mein Herz stolperte. Ich konnte nicht sprechen.
»Sicherheitskameras haben jemanden mit einer Vogelmaske aufgezeichnet«, flüsterte sie, kurz bevor das Labor versiegelt wurde.
Ich ließ mich auf den Boden sinken, unfähig zu reagieren. Die Welt um mich herum lief weiter, als wäre nichts geschehen. Menschen gingen an mir vorbei. Leben pulsierte. Realität drehte sich weiter. Doch ich wusste nun, wir waren nie wirklich allein. Und vielleicht waren wir nur ein Schatten. Ein fehlerhafter Probelauf. Eine Demo. Und irgendwo, hinter einer unsichtbaren Wand, sah uns jemand dabei zu. Tag 6, 14 Uhr. Ich saß noch immer am Boden der Empfangshalle. Um mich herum gingen Menschen vorbei. Angestellte, Forscher, Techniker. Sie lachten, tippten auf ihren Tablets, telefonierten. Alles wirkte normal, alles funktionierte. Und doch, ich gehörte nicht mehr dazu. Jonas saß in einem der Besucherstühle nahe der Fensterfront. Er sagte kein Wort. Seit unserer Rückkehr hatte er nicht einmal geblinzelt. Sein Blick war leer, auf irgendeinen Punkt außerhalb der Realität gerichtet. Elena hingegen war wach, aber still. Sie starrte auf ihre Hände, drehte sie immer wieder in unterschiedlichem Licht, als versuche sie zu erkennen, ob sie echt waren. Ich schleppte mich zur Rezeption, stützte mich auf den Tresen. Die Empfangsdame, Maria, musterte mich mit wachsender Sorge. »Ich muss jemanden sprechen. Leiter der Forschung. Oder Pedro. Dr. Steiner.« Sie blinzelte. Dann trat sie einen Schritt zurück. »Sie wissen es nicht?« Ich schüttelte langsam den Kopf. »Dr. Steiner wurde vorgestern ermordet. In den frühen Morgenstunden. Jemand mit einer Maske ist in das Labor eingedrungen. Die Sicherheitsaufnahmen zeigen ihn nur kurz. Eine schwarze Maske, wie ein Vogel. 3 Menschen starben. Und dann war er verschwunden.« Ich sagte nichts. Mein Körper fühlte sich an, als wäre er aus Glas. Jeder Moment kurz vor dem Zerbrechen. »Sie sind nicht Dr. Steiner, oder?« fragte sie plötzlich. Ihre Stimme zitterte. Ich wandte mich ab. Nein, ich war es nicht mehr, vielleicht nie gewesen. Stunden vergingen. Sanitäter kamen, brachten Jonas und Elena fort. Niemand stellte zu viele Fragen. Niemand wollte es wirklich wissen. Es wurde hingenommen, als wären wir bloß Teil eines ungewöhnlichen Testlaufs gewesen. einer abgeschlossenen Simulation. Ich aber wusste, das war kein Abschluss. Es war ein Übergang. In den darauffolgenden Tagen sprach niemand von einem Portal, niemand von den Backrooms. Der Zugang war verschwunden, versiegelt, als hätte es ihn nie gegeben. Doch ich erinnere mich. Ich erinnere mich an das Licht, das nicht strahlte, an Geräusche, die aus den Wänden kamen, an Stimmen, die sich selbst wiederholten, bis sie zu etwas anderem wurden, an Kreaturen mit Gesichtern aus Texturen, an Menschen, die sich in Daten auflösten, und an die Maskenträger. Schakal, Faultier, Rabe. Ich weiß nicht, was sie sind. Menschen, Programme, Götter. Vielleicht nur Schatten vergangener Realitäten. Aber ich weiß, dass sie mich nicht getötet haben. Sie hätten es tun können. Stattdessen haben sie mich zurückgebracht. Vielleicht, damit ich erzähle, was ich gesehen habe. Oder vielleicht, weil sie wussten, dass niemand mir glauben würde. Einige Nächte später kehrte ich zum Avaris-Gebäude zurück. Ich hatte keinen Zugang mehr, keine Berechtigung, keine Funktion. Doch ich fand einen Hintereingang, eine Tür zum Versorgungsschacht, der nicht abgeschlossen war. Ich folgte den Gängen, stieg hinab, tiefer, bis ich auf die alte Laborstation stieß. Die Wände waren noch da, weiß, steril, leer. Doch das Portal war fort. Kein violetter Schimmer, nur der Abdruck eines Quadrats in der Wand, wie ein Schatten, der nie Licht gesehen hatte. Ich tastete die Oberfläche ab, kalt, hart. Und doch, als ich meine Hand dagegen legte, hatte ich für den Bruchteil eines Moments das Gefühl, dass etwas auf der anderen Seite meine Hand berührte. Ein Echo, ein Rest oder ein Blick. Ich riss mich los, rannte. Hinauf, hinfort. Seither schlafe ich schlecht. In meinen Träumen sehe ich die Straßen der toten Stadt, die Fenster, durch die man nicht blicken kann, das endlose Grau des Himmels und das Geräusch eines fehlerhaften Modems, das nie aufhört zu verbinden. Ich habe den Kontakt zu Avaris abgebrochen. Ich habe niemandem erzählt, was wirklich geschah. Elena lebt jetzt zurückgezogen in einer kleinen Stadt im Süden. Jonas ist in psychiatrischer Behandlung. Sie nennen es dissoziative Störung. Ich weiß, dass es viel mehr ist. Denn manchmal, wenn ich im Dunkeln sitze, höre ich es wieder. Hallo? Nur einmal. Nur kurz. Doch ich weiß, die Backrooms warten. Sie sind nicht geschlossen. Sie sind nur still und sie erinnern sich an uns.